Kredit trotz Elterngeld? Teil 2 mit weiteren Kundenfragen. So klappt's mit der Immobilienfinanzierung. Du überlegst, ob du eine Immobilie kaufen sollst und du befindest dich gerade in Elternzeit oder davor, dann ist die heutige Folge genau für dich. Denn es gibt einige wichtige Punkte, die du beachten solltest, getreu dem Motto von Windeln zu Wänden. Denn Banken bewerten deine finanzielle Situation sehr genau, bevor sie einen Immobilienkredit gewähren. Und das Elterngeld spielt dabei eine ganz spezielle Rolle. Zudem gehe ich auf weitere typische Kundenfragen in diesem Zusammenhang ein und nenne dir konkrete Lösungen. Los geht's! Herzlich willkommen zum Podcast deines Zinsorakels. Werde finanzschlau und erfahre, wie du deine Immobilien- und Baufinanzierung günstig, schnell und entspannt gestalten kannst. Direkt in deine Ohren von und mit Christian Schneider, deinem Finanzschneider und Zinsorakel. Starten wir den zweiten Teil rund um das Elterngeld. Vielen Dank für das positive Feedback zur letzten Folge und auch die Fragen, die uns erreicht haben. Solltest du den ersten Teil zum Elterngeld und den Auswirkungen auf die Finanzierung noch nicht gehört haben, so höre gern zuerst den ersten Teil und im Anschluss dann diese Folge. In der letzten Folge ging es insbesondere darum, wie Banken das Elterngeld im Rahmen eines Immobilienkaufs mit Finanzierung bewerten. Auch haben wir uns wichtige Aspekte wie die zeitliche Begrenzung des Elterngelds, die Höhe und die Rückkehr ins Berufsleben angesehen und beleuchtet. Mögliche weitere Stolpersteine, die sich hieraus ergeben, wie zum Beispiel die eingeschränkte Kreditwürdigkeit und dass die Elternzeit oft nicht gleich der Elterngeldzeit ist, habe ich euch aufgezeigt und konkrete Lösungen präsentiert. Heute werden wir hieran anknüpfen und die folgenden 6 Fragen beleuchten. Und auch hier hörst du konkrete Lösungsschritte von mir. Erste Frage: Wie wirkt sich eine längere Elternzeit oder eine Teilzeitarbeit eines der Partners während der Elternzeit auf eure Kreditwürdigkeit und die Finanzierungsmöglichkeiten aus? Zweite Frage: Welche Förderprogramme oder staatlichen Zuschüsse können wir denn als Familie für den Immobilienkauf in Anspruch nehmen? Dritte Frage: Ist es sinnvoll, die monatliche Kreditrate in der Elternzeit anzupassen? Und wie flexibel sind Banken diesbezüglich? Viertens, wie berücksichtigen Banken zukünftige Einkommenssteigerungen oder eine Rückkehr in Vollzeit nach der Elternzeit bei der Kreditberechnung? Fünfte Frage, welche Versicherungen sind für junge Familien beim Hauskauf besonders wichtig? Und sechste und für heute letzte Frage, was passiert mit der Immobilie, wenn einem von uns etwas passiert und wir minderjährige Kinder haben oder auch keine Kinder haben, verheiratet sind, nicht verheiratet sind? Diesen Fragen und den Antworten widmen wir uns jetzt. Die erste Frage nochmal zur Erinnerung: Wie wirkt sich eine längere Elternzeit oder eine Teilzeitarbeit eines der Partners auf unsere Kreditwürdigkeit und die Finanzierungsmöglichkeiten aus? Hierbei sind insbesondere 2 Sichtweisen wichtig, nämlich deine, also beziehungsweise eure und die Sichtweise der Bank. Für euch ist es selbstverständlich wichtig, dass ihr euch überlegt, wann, wer und dann auch wie viele Stunden einer oder beide von euch wieder arbeiten gehen werden. Denn hiernach könnt ihr planen, welche monatlichen Kreditraten ihr stemmen könnt und wollt, sowie alle weiteren Kosten, also die laufenden Nebenkosten der Immobilie, die zusätzlichen Kosten des Kindes und ähnliches. Ja, wie viel wollt und könnt ihr dann in Summe stemmen? Wenn ihr das für euch klar habt, dass es zwischendurch vielleicht auch mal den einen oder anderen Monat eng werden könnte, legt euch vorher schon einen Puffer für diese Zeit an oder setzt entsprechend weniger Eigenkapital für die Finanzierung ein. Das klingt natürlich immer so pauschal gesprochen leichter, als es oft in der Realität ist, aber behalte das bitte im Hintergrund oder sprecht mich gerne direkt an. Es gibt da sicherlich auch noch die ein oder andere weitere Überlegung. Denn so könnt ihr dann sicher sein für euch, dass es auf Dauer für euch passt. Die Bank auf der anderen Seite hat, ja, wie häufig im Rahmen einer Kreditentscheidung, einen anderen Blick. Die Bank prüft anhand eurer Angaben und Unterlagen, ob ihr den Kredit zu jeder Zeit zurückzahlen könnt. Die Betonung liegt hier auf Angaben und Unterlagen. Dies bedeutet, dass ihr für eure Pläne entsprechende Nachweise benötigt. Zumindest hilft das enorm. In der Praxis ist es hier sehr hilfreich, wenn eine Bestätigung des Arbeitgebers vorliegt, dass ihr nach der Elternzeit zum Zeitpunkt X wieder mit dem Gehalt von Y einsteigen werdet. Oder dass ein Teil eures Eigenkapitals als Puffer für die Monate A, B und C zurückbehalten werden soll, sollte es doch einmal eng werden. Die Banken prüfen somit auch die Plausibilität eurer Angaben. Die Bank prüft das jedoch nur zum Zeitpunkt der Kreditentscheidung. Sprich, wenn ihr später eure Pläne ändert, dann müsst ihr das in der Regel der Bank nicht mitteilen und könnt es für euch völlig frei umsetzen. Wichtig hierbei ist, dass ihr auch bei einer Änderung eurer Planung die monatlichen Raten jederzeit an die Bank zahlen könnt. Auch dürft ihr der Bank bei der Kreditprüfung keine falschen Angaben machen. Also beispielsweise, dass ihr beide nach 6 Monaten wieder in Vollzeit arbeiten gehen werdet, ihr aber jetzt schon wisst, dass das nie im Leben der Fall sein wird. Somit ist Ehrlichkeit wichtig, aber das war dir vermutlich schon vorher klar. Wenn der Kredit einmal genehmigt ist, seid ihr vergleichsweise flexibel und könnt euch eure Pläne ja wieder anpassen, ändern, denn das Leben passiert sowohl in die eine als auch die andere Richtung. Da seid ihr frei, wenn ihr jeden Monat pünktlich eure Rate bezahlt. Kommen wir damit zur zweiten Frage. Welche Förderprogramme oder staatlichen Zuschüsse können wir als Familie für den Immobilienkauf in Anspruch nehmen? Förderprogramme sollte man immer im Auge haben und auch das mit in die Finanzierung einfließen lassen. Dies machen wir übrigens bei allen Kunden, nicht nur, wenn es um das Thema Elterngeld geht. Da es zahlreiche Förderprogramme gibt und diese gerade in den letzten 3 Jahren sich ja sehr häufig verändert haben, macht eine Auflistung an dieser Stelle wenig Sinn. Viel wertvoller für euch ist es, sich bei eurem Finanzierungsberater nach den jeweils aktuellen Möglichkeiten zu erkundigen. Die KfW als staatliche Förderbank ist immer eine gute und erste Anlaufstelle hierfür. Auf der Internetseite der KfW unter www.kfw.de kannst du hier wertvolle Informationen finden. Doch neben der KfW haben die einzelnen Bundesländer weitere Förderbanken. Diese bieten teils Sonderkreditprogramme für Familien an. Hier gibt es jedoch häufig Einkommensgrenzen, die es zu beachten gilt. Da sich diese teils auf die letzten 2 oder 3 Jahre beziehen können, also euer Einkommen aus der Vergangenheit, kann man hier in vielen Fällen nichts mehr gestalten, um an die Fördertöpfe zu gelangen. In einigen Fällen ist es aber möglich oder mit dem entsprechenden Vorlauf. Und das kann zum Teil richtig, richtig spannend für deine Finanzierung werden. Neben den Bundesländern bieten auch einige Kommunen, die Kirchen oder auch einige Arbeitgeber Darlehen zu Sonderkonditionen an. Erkundige dich hier, damit du weißt, was da für dich drin ist. Vielfach kann man mehrere dieser Förderprogramme auch miteinander kombinieren. Allerdings ist es wirtschaftlich nicht zwangsläufig sinnvoll, jedes Programm in Anspruch zu nehmen, weil das in der Regel mit verschiedenen Voraussetzungen verknüpft ist, die man ja hier oder da nur schwer erfüllen kann, sodass es wirtschaftlich, wie gesagt, nicht immer sinnvoll ist. Eine individuelle Abwägung der Vor- und Nachteile solltest du somit immer mit deinem Finanzierungsberater durchführen. Dritte Frage. Ist es sinnvoll, die monatliche Kreditrate in der Elternzeit anzupassen und wie flexibel sind die Banken diesbezüglich? Wenn du dein Darlehen bereits abgeschlossen hast, lässt sich hier meist nicht mehr viel ändern, da die Banken die pünktliche Zahlung erwarten. Solltest du einmal merken, dass es, ja, ich sag mal, mehr als nur eng wird, gehe proaktiv auf die Bank zu. Das ist in allen Fällen besser, als den Kopf in den Sand zu stecken und eine Rate einfach mal nicht zu zahlen. Unseren Kunden empfehle ich, vorher mit uns Rücksprache zu halten, damit wir vorher schon ausloten können, was bei der Bank da möglich ist. Denn wir stehen unseren Kunden auch in all den Jahren nach der Kreditvermittlung gerne mit Rat und Tat aktiv zur Seite. Solltest du diese Frage nur vorsorglich stellen, sprich du hast noch kein Darlehen beantragt, so kann es hilfreich sein, wenn du dir eine Bank für den Kredit aussuchst, die einen sogenannten Tilgungssatzwechsel anbietet. Das bedeutet, dass du die Höhe der Rückzahlung anpassen kannst. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass es für diesen Fall eine Möglichkeit gibt, die Rückzahlung zu verringern. Also Beispiel, wenn du 2% anfängliche Tilgung vereinbart hast und der Tilgungssatzwechsel ist auch vereinbart, und zwar in einer Bandbreite zwischen 2 und 5%, hilft dir das zumindest bei der Reduzierung nicht, weil du eben unter die 2% nicht gehen darfst. Somit achte auch auf solch ein Detail, wenn dir diese Flexibilität wichtig ist. Bei den meisten Banken kannst du 2, 3 oder auch 5 Mal den Tilgungssatzwechsel vornehmen. Das bedeutet für dich, wenn du ihn während der Elternzeit reduziert hattest, kannst du ihn später auch wieder erhöhen. Dies bietet sich deshalb an, weil sich die Darlehenslaufzeit ansonsten ja deutlich verlängert und ja, niemand will wirklich auf ewig den Kredit zahlen, richtig? Natürlich kannst du solch einen Tilgungssatzwechsel auch unabhängig von der Elternzeit nutzen. Beispielsweise, wenn du eine Gehaltssteigerung bekommen hast und du jetzt schneller schuldenfrei werden willst, womit wir ja schon bei der 4. Frage von heute sind. Wie berücksichtigen Banken zukünftige Einkommenssteigerungen oder eine Rückkehr in Vollzeit nach der Elternzeit bei der Kreditberechnung? In vielen Fällen gar nicht. Die Banken gehen zumeist stichtagsbezogen vor. Das bedeutet, dass sie sich die aktuelle Situation ansehen, wenn du den Kredit beantragst, und eher vorsichtig als optimistisch planen. Deshalb werden zukünftige Einkommenssteigerungen oft gar nicht berücksichtigt. Selbst wenn beispielsweise die Tarifverhandlungen schon beendet wurden und klar ist, dass du in ein paar Monaten ein höheres Gehalt oder eine höhere Gehaltsstufe oder eine höhere Altersstufe oder ähnliches erreichen wirst. Dies mag frustrierend oder vielleicht sogar ignorant von Seiten der Banken klingen, ist jedoch übliche Praxis. Bei einer Rückkehr nach der Elternzeit sieht es schon etwas anders aus. Wenn diese Rückkehr durch Unterlagen, beispielsweise durch die Bestätigung des Arbeitgebers, belegt werden kann, wird die Bank dies berücksichtigen. Allerdings prüft die Bank, wie eben schon erwähnt, ob ihr euch das auch während der gesamten Elternzeit in jedem einzelnen Monat leisten werden könnt. Hier haben wir erfahrungsgemäß jedoch Verhandlungsspielraum. Beispielsweise, wenn ihr den eben schon angesprochenen finanziellen Puffer habt oder ihr diesen entsprechend dort einsetzen wollt. Denn auch die meisten Banken sind ja nicht völlig lebensfern, nur eben risikoscheu. Ja, und darum geht es, denen das so schmackhaft zu machen, dass sie vorsichtig nicken, damit ihr euch entsprechend freuen könnt. Wenn ihr euch eine Bank für eure Finanzierung aussucht, solltet ihr überlegen, ob euch der eben beschriebene Tilgungssatzwechsel wichtig ist und welche Spannbreiten die einzelnen Banken dabei anbieten. Darüber hinaus macht es in den allermeisten Fällen Sinn, die Möglichkeit von Sondertilgungen zu vereinbaren. Auch dies muss direkt bei Beantragung des Kredits erfolgen und kann später nicht nachgeholt werden. Die Sondertilgungsoption bedeutet, dass ihr einen bestimmten Prozentsatz, oft 5%, jedes Jahr zusätzlich tilgen, also zurückzahlen dürft. Dies müsst ihr nicht. Und ihr könnt das jedes Jahr neu entscheiden, ob und wie viel ihr als Sondertilgung zusätzlich einzahlt. Maximal eben der vereinbarte Satz, jetzt gerade eben das Beispiel von den 5%. Doch auch hierbei empfehle ich euch, auf euren Finanzierungsberater zuzugehen. Denn so schön es ist, also nicht nur bei Beantragung, da auch, sondern auch dann während der Laufzeit. Denn so schön es ist, wenn man die Sondertilgung nutzt und so schön es dann eben auch ist, schneller schuldenfrei zu sein, so ist es meist noch wichtiger, dass ihr immer einen ausreichenden finanziellen Puffer habt. Denn auch bei einer Immobilie kann das eine oder andere kaputt gehen, also teure Reparaturen oder Modernisierung, die dann nötig werden. Wenn ihr dies dann aus dem Puffer bezahlen könnt, müsst ihr eben keinen neuen Kredit aufnehmen und das spart oft richtig viel Geld. Apropos Geld sparen, kommen wir damit zur fünften Frage. Welche Versicherungen sind für junge Familien beim Hauskauf besonders wichtig? Geld sparen und Versicherung? Ja, vor allem nicht an der falschen Stelle Geld sparen oder vermeintlich sparen. Ich weiß, dass ein Hauskauf mit einer Finanzierung schon teuer genug ist. Doch damit es gerade in schwierigen Zeiten bezahlbar bleibt, sind einige Versicherungen richtig und wichtig. Und wenn man es richtig macht, kann man damit auch noch Geld sparen. Erste wichtige Versicherung, die Risikolebensversicherung. Diese zahlt, wenn man verstirbt. Ja, kein schönes Thema und zum Glück passiert es selten. Doch wenn, dann möchte man ja sicherlich nicht, dass der Partner bzw. die Partnerin und das Kind oder die Kinder das Haus kurzfristig verkaufen müssen, oder? Unsere Empfehlung ist hier, dass sich beide Partner gegenseitig absichern, und zwar mindestens über die komplette Finanzierungshöhe und die gesamte Laufzeit des Darlehens. Beachte, die Laufzeit ist oft länger als die Zinsbindung. Höre zu den Unterschieden gern auch meine dazu passende Podcast-Folge. Die gegenseitige Absicherung hat übrigens auch noch massive Vorteile bei der Erbschaftssteuer, aber das nur am Rande für heute. Einige Banken werden auch den Abschluss einer solchen Risikolebensversicherung verlangen, aber nicht allen. Und wenn dir die Bank eine Versicherung aus dem eigenen Hause anbietet, ja, dann sage ich es mal so, komm lieber auf meine Kollegen bei der DPF zu, die auf Versicherung spezialisiert sind, wobei wir dann schon wieder beim Sparen wären. Zweite wichtige Versicherung im Zusammenhang mit der Finanzierung, aber auch darüber hinaus, die Berufsunfähigkeitsabsicherung. Diese zahlt, wenn du deinen Job aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kannst. Da dein Einkommen zumeist eine der wichtigsten Einnahmequellen ist, ist es auch elementar bei der Rückzahlung deines Darlehens. Übrigens, die Berufsunfähigkeitsversicherung ist nicht nur dann wichtig, wenn du eine Immobilie kaufen oder finanzieren willst, sondern auch sonst immer dann, wenn du auf dein Gehalt angewiesen bist. Deshalb raten wir, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, die bis zum Renteneintritt zahlt. Gegebenenfalls auch noch länger, falls die Versicherung das mitmacht und die Finanzierung noch länger laufen sollte. Aber in aller Regel bis zum Renteneintritt, selbst wenn bis dahin das Darlehen schon zurückbezahlt ist. Solltest du schon eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben, so prüfe bitte, ob diese so hoch ist, dass du davon dein Leben inklusive der neuen Finanzierung bezahlen könntest. Einige Versicherungen bieten dir auch die Möglichkeit, den Versicherungsschutz, den du schon hast, bei bestimmten Ereignissen zu erhöhen, und zwar ohne erneute Gesundheitsprüfung. Hierzu zählen oft die Geburt eines Kindes, der Kauf einer Immobilie und weitere Ereignisse. Somit hast du vielleicht die Möglichkeit, hier deinen Versicherungsschutz unkompliziert anzupassen. Dritte wichtige Versicherung, die Wohngebäudeversicherung. Die Wohngebäudeversicherung schützt deine Immobilie bzw. zahlt, wenn deine Immobilie beschädigt oder zerstört wird. In allen Kreditverträgen wird die Bank das Vorhandensein und die Beibehaltung während der gesamten Kreditlaufzeit zwingend einfordern. In der Praxis läuft es meist so, dass man die Versicherung des Verkäufers übernimmt. Das ist im ersten Schritt grundsätzlich mal gut, weil so der Schutz nahtlos gewährleistet ist, zumindest dann, wenn der Verkäufer die letzten Beiträge auch gezahlt hat. Erfahrungsgemäß gibt es bei den Wohngebäudeversicherungen jedoch viel Verbesserungspotenzial. Meine Versicherungskollegen berichten regelmäßig, dass die Höhe der Versicherungssumme nicht ausreichend ist, gerade dann, wenn man die Immobilie noch modernisiert oder saniert. Oder auch die Leistungen oder der Beitrag passen nicht. Das geht oft eben besser. Teilweise erlischt der Versicherungsschutz und das ist, wenn es dann hart auf hart kommt, so das Schlimmste, was passieren kann, wenn eine Immobilie schon mehrere Monate nicht mehr bewohnt ist. Also wenn der Verkäufer schon vor längerem ausgezogen ist oder aber ihr noch nicht direkt einzieht, weil ihr vorher eine längere Modernisierung oder Sanierung angeht, solltet ihr umso wachsamer sein. Da man als neuer Immobilieneigentümer auch immer ein Sonderkündigungsrecht hat, überprüfe nach dem Kauf die Leistungen und den Preis deiner Wohngebäudeversicherung. Gern unterstützen dich meine Versicherungskollegen hierbei, wenn du magst. Vierter Bereich an Versicherungen: Bauherrenhaftpflicht und Bauleistungsversicherung. Solche und auch weitere Versicherungen benötigst du nicht nur, wenn du einen Neubau planst, also wenn du komplett neu baust, sondern auch, wenn die Modernisierung oder Sanierungen einen entsprechenden Umfang übersteigen. Bitte informiere dich hierzu unbedingt, wenn dich das betreffen könnte. Kommen wir damit zur letzten Frage für heute. Was passiert mit der Immobilie, wenn einem von uns etwas passiert, sprich vom Blitz getroffen oder ähnliches, und wir entweder minderjährige Kinder haben, verheiratet sind, nicht verheiratet sind? Da gibt es ja durchaus verschiedene Konstellationen. Ja, noch ein düsteres Kapitel, denn wer beschäftigt sich schon gerne mit dem eigenen Tod? Allerdings ist es besser, vorbereitet zu sein, als den überlebenden Partner mit dem Kind in ein noch größeres Unglück zu stoßen, oder? Wieso sage ich das so deutlich? Weil es fast keinem bewusst ist, was mit der Immobilie passiert, wenn einer von beiden verstirbt. Hierzu empfehle ich dir unser Videotutorial, das ich zusammen mit einem Fachanwalt für Erbrecht aufgenommen habe und das seit Jahren unter den Top 3 all unserer Videos rangiert. Vereinfacht lässt es sich für heute so beschreiben: Wenn ihr verheiratet seid und keinen Ehe-Erbvertrag oder auch kein Testament habt, dann erbt der länger lebende Ehepartner die Hälfte und die andere Hälfte das Kind. Sind es mehrere Kinder, teilen die Kinder sich das entsprechend zu gleichen Anteilen. Wenn das Kind bzw. mindestens ein Kind noch nicht volljährig ist, ist das Familiengericht zuständig. Dies bedeutet, dass der länger lebende Ehepartner bei allen wichtigen Entscheidungen rund um die Immobilie, rund um die Finanzierung auch immer das Familiengericht mit am Tisch sitzen hat. Somit können keine Entscheidungen mehr ohne dessen Zustimmung erfolgen. Mal ganz abgesehen davon, dass im Zweifel Entscheidungen auf den Ebenen durchaus schon mal länger dauern können, ja, ist es sicherlich nicht so richtig erfreulich, wenn man dann noch einen Fremden mit dabei hat, der vermeintlich sich nur auf das Wohl des Kindes konzentriert. Ist man nicht verheiratet, wird es nicht besser, denn dann erbt das Kind bzw. die Kinder alles. Der Anteil und damit die Mitsprache des Gerichts wird somit umso höher. Hat man keine Kinder und ist nicht verheiratet, erben übrigens die Eltern, wenn nichts anderes geregelt ist. In der Praxis hat dann der länger lebende die Schwiegereltern mit dabei, und zwar bei allen Entscheidungen. Das kann lustig werden. Okay, deine Schwiegereltern sind wahrscheinlich ein Traum, du für sie auch, von daher bei dir vielleicht kein Thema, aber in der Praxis zeigt sich, das ist leider seltener der Fall, als man sich das vielleicht hier oder da wünscht. Ach ja, und die wenigen Deutschen, die verheiratet sind und ein Testament haben, setzen sich oft gegenseitig zum Alleinerben ein, damit der länger lebende abgesichert ist. Das ist das sogenannte Berliner Testament. Das kann durchaus Sinn ergeben. Allerdings gibt es hier mehrere Gründe direkt, ja, weswegen Vorsicht geboten ist. Insbesondere, wenn du minderjährige Kinder hast. Denn die Kinder werden ja, wenn der erste stirbt, enterbt. Denn die bekommen ja dann, in der Regel erst dann wird vereinbart nach dem zweiten, wenn der zweite auch verstirbt, dann kriegen sie alles. Das mag von der Idee her ja ganz gut sein, aber nochmal, im ersten Erbgang, also wenn der erste verstirbt, sind sie enterbt. Und was bedeutet das in Deutschland? Den Kindern steht der sogenannte Pflichtteil zu. Hier kann es nun dazu kommen, dass sich das Familiengericht einschaltet, also bei minderjährigen Kindern, und im Namen des Kindes den Pflichtteil einfordert. Der Pflichtteil ist übrigens die Hälfte des eigentlichen Erbes, ohne dass es ein Testament gegeben hätte. Bei einem Kind aus dem Beispiel von oben wäre das Erbe 50%, die Hälfte hiervon 25% als Pflichtteil. Somit hat das Kind Anspruch auf 25%. Übrigens nicht 25% an der Immobilie, sondern Anspruch auf 25% des Werts der Immobilie. Und zwar in Cash. Ja, in bar oder per Überweisung. Und das innerhalb von wenigen Wochen. Auch hier gibt es natürlich noch viel weitergehende Details. Hier und heute nur ein, zwei verkürzende Beispiele zur Sensibilisierung. Okay, genug dieser Schreckensszenarien. Doch so kommt es leider, wenn man eben nichts geregelt hat. Doch das muss eben nicht sein. Mit einem erfahrenen Erbrechtsanwalt an deiner Seite kann für fast alles Vorsorge getroffen werden und das muss zwangsläufig gar nicht mal so teuer sein. Natürlich kann der Anwalt das nicht kostenfrei anbieten, aber in Anbetracht, um was es hier geht, ist das in sehr vielen Fällen eine sehr sinnvolle Investition. Fassen wir für heute zusammen. Bedenkt bei längeren Elternzeiten oder auch bei Teilzeitarbeiten während der Elternzeit die beiden Blickwinkel, nämlich euren und den der Bank. Förderprogramme und staatliche Zuschüsse sind super. Prüft, ob ihr auch in den Genuss kommen könnt und welche Programme für euch sinnvoll sind. Um die Kreditrate flexibel während der Elternzeit und auch darüber hinaus anpassen zu können, könnten die Sondertilgungsoption und der Tilgungssatzwechsel für euch interessant sein. Bedenkt beim Tilgungssatzwechsel unbedingt auch immer die vereinbarten Spannbreiten. Einkommenssteigerungen, Wiedereinstieg nach der Elternzeit. Wenn ihr dies schon bei Kreditbeantragung plant oder wisst, so belegt dies gegenüber der Bank. Dies kann euch bei der Kreditgenehmigung unheimlich weiterhelfen. Wichtige Versicherungen rund um den Immobilienkauf und die Immobilienfinanzierung. Bedenkt dies bitte auch von Anfang an mit, damit die Versicherungen passgenau und so günstig wie möglich für euch sind. Ja, und dann macht euch bitte auch Gedanken darüber, was passiert mit der Immobilie, wenn einem von euch etwas passiert. Klärt im Vorfeld, was ihr euch für diese Fälle vorstellt und sorgt entsprechend vor. Das Allermeiste kann man im Vorfeld einfach und klar regeln. Man muss es jedoch tun. In diesem Sinne wünsche ich dir, bleibe neugierig, werde noch finanzschlauer und sage bis bald als dein Christian, als dein Finanzschneider und dein Zinsorakel.